Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Tag 3 der ATP-Finals ist beendet und wir haben heute die Gruppe rund um Novak Djokovic und Roger Federer wieder gehabt, die heute angetreten ist. Roger Federer musste gewinnen, Novak Djokovic gegen Dominic Thiem war das Spitzenspiel am Abend. Darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und jetzt neben mir sitzend Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Es ist immer wieder ungewohnt, nebeneinander zu sitzen hier.
Ja, bei dem Podcast. Dabei schaut uns noch Boris Becker an. Ich habe dir nämlich gerade einen Flyer noch zukommen lassen, der hier mit einem sehr alten Boris Becker-Bild direkt vor unserer Tür steht.
Das ist schon mit Raktiv-Werbung, das ist noch das Fila-T-Shirt, es ist mit BB-Logo. Ich würde schätzen, es ist 93 oder 94 entstanden.
Wann hat das letzte Mal gewonnen, die World Tour Finals?
Die World Tour Finals, weiß ich gar nicht, wann er die gewonnen hat. Er war 96 nochmal im Finale, damals dieses fantastische Match gegen Sampras. Wann er sie gewonnen hat das letzte Mal, weiß ich gar nicht zu 100%. Das müsste ich jetzt eigentlich wissen.
Vielleicht war es das ja. Vielleicht war es eben 93.
Ah, da steht es doch noch drauf, oder? Titel 95 hat er das letzte Mal gewonnen.
95.
Ja, vielleicht war es das sogar das Jahr. Auf jeden Fall, Boris Becker ist gar nicht das Thema heute. Wir wollen uns um die beiden Sessions kümmern, die es heute gab. Heute Nachmittag gab es die erste Session. Die war nämlich von Roger Federer angeführt. Der musste gegen Matteo Berrettini gewinnen, unbedingt. Und er hat es getan. Er hat gewonnen mit gegen Matteo Berrettini mit 7-6 und 6-3. Und Philipp, es war ein Fortschritt, es war ein kleiner Fortschritt, aber so richtig zu 100% überzeugt hat er uns noch nicht.
Nee, und ich glaube auch nicht sonderlich viele Leute. Es war ein Arbeitssieg ist hier falsch, weil er wahrscheinlich gar nicht so hart arbeiten musste, aber es war kein Sieg, in dem er glänzen musste. Und auch kein Sieg, in dem er sonderlich häufig geglänzt hat. Ich meine, du hast auch schon häufig genug Roger Federer live gesehen, wenn er sich reinspielt in so einen kleinen Rausch und wenn es nur für ein paar Punkte oder ein paar Minuten ist und das Publikum darauf dann auch so abfährt, dann merkt man schon, das ist ein Roger Federer-Tag, wo was passiert oder passieren muss. Und das war heute nicht unbedingt der Fall. Aber man muss halt auch feststellen, dass Berrettini nicht der Gegner gerade beim Aufschlag von Federer war, der Federer jetzt sonderlich herausgefordert hätte.
Wir haben schon über Berrettinis Rückhand diverse Male gesprochen. Es ist im Moment noch der Weak Spot bei ihm und er braucht auch den Return. Er muss den Return gut spielen und auch den braucht er gegen Leute wie Federer, um dann in diese Matches reinzukommen. Jetzt ist der Boden, auch darüber haben wir schon gesprochen, relativ zügig und Federer hatte nicht viele Probleme bei seinem eigenen Aufschlag. Es gab eine Situation im zweiten Satz, wo er mal 3 Breakbälle gegen sich hatte. Ansonsten war es eigentlich ja smooth sailing für ihn.
Ja, es gab die von dir angesprochene Situation, dann im ersten Satz war Berrettini einmal auf 30-30 rangekommen und Federer konnte auch ungefähr zur Mitte des ersten Satzes eine Chance nicht nutzen, wo bis, glaube ich, 15-30 aus der Sicht von Berrettini stand. Berrettini ab da, glaube ich, zumindest zum Großteil nur zweite Aufschläge drin hatte und da hat man noch gesehen, die Federer-Vorhand wackelt noch ein bisschen, da sind noch ein paar Fehler drin, da passiert vielleicht noch nicht so viel, wie es an Höchsttagen der Fall ist, aber darüber hinaus hatte ich wirklich nie das Gefühl, dass Federer jetzt hier, irgendwie weit über 80% hinaus musste. Und wenn man sich die Pressekonferenz im Nachhinein angeschaut hat, dann gab es sehr, sehr wenig Fragen zu diesem Match. Und ich glaube, das hat uns auch schon ein bisschen verraten, wo das Ganze einzuordnen ist. Es ging natürlich alles schon um das Match gegen Novak Djokovic und sehr wenig darum, was ist hier eigentlich gegen Berrettini passiert, weil es doch recht offensichtlich war. Berrettini hat Probleme auf der Rückhand und obwohl Federer gesagt hat, dass Berrettini aus seiner Sicht einen ganz guten Return auf der Rückhand hat, ist er auch nicht der beste Return-Spieler. Also dafür war Berrettini dann doch zu limitiert, um hier genau was gegen Federer ausrichten zu können.
Federer ist in der Pressekonferenz gefragt worden, er hätte früher dann auch die Rückhand so ein bisschen als Weakspot gehabt, wie er damit umgegangen sei, beziehungsweise ob er da noch Hoffnung gehabt, dass Berrettini seine Rückhand verbessert. Da hören wir jetzt mal rein.
Yeah, you're talking to somebody who cannot hit a double-handed backhand. So I'm not the expert of how you improve a double-handed backhand, but no, 100% it will improve. It has to, over thousands of balls being hit into that corner. I actually think he returns good on the backhand side. You know, it's more of a straight shot, and on the forehand side, he has the whippy forehand. So I think it depends also on what surface you play against him. I think that's why he's actually also good on fast, because I think the backhand works well on fast, and then the forehand works on basically anything, but also especially the clay court, you know, probably where he grew up on, and the slower courts. So that's why his game is very versatile. And I just think most important is always, if you improve a shot, with me it was the footwork. You know, you improve your backhand or whatever the shot is through your footwork, and I think there also he's only going to get faster, he's only going to get stronger. He'll understand the plays better, he'll know the players better. Of course, that's also going to change for next year. The players will know him better as well, so that's why I think next year will be an interesting year for a lot of guys who broke through this year. But it's a good challenge, I think, for him, and he's already got a lot of great shots in his games, which is a beautiful base to have.
Wir können übrigens sagen, diese Frage kam vom italienischen Journalisten Ubaldo Scannagatta, der so ein bisschen Feuer gestern bekommen hat, weil er die Frage gestellt hat an Rafael Nadal, ob sich sein Tennis dadurch verändert hat, dass er jetzt geheiratet hat, und so ein bisschen ja zum Spott der Öffentlichkeit wurde. Ubaldo Scannagatta kann auch sportliche Fragen stellen und vor allen Dingen sehr interessante Fragen stellen.
Ja, aber wer ihn nicht kennt, der möge seinen Namen oder das Recht, glaube ich, Ubaldo auf YouTube eingeben und sehen, wie viele der Spitzenspieler und vermutlich auch einige der Spitzenspielerinnen auf ihn reagieren. Es ist sicherlich Teil der Attitüde bei ihm. Er mag es vermutlich durchaus, wenn er ja auch so ein bisschen in den Mittelpunkt sich selber rückt. Aber du hast es gesagt, er ist schon ewig dabei. Er dürfte wirklich bald 4 Jahrzehnte als Tennisjournalist unterwegs sein. Er hat schon Ahnung, was er dort macht, und er hat ja dann eben auch eine interessante Antwort zutage gefordert.
Absolut. Und wie gesagt, Roger Federer sieht noch Hoffnung für Matteo Berrettini. Was ich interessant fand, war, dass Roger Federer gesagt hat, jede Verbesserung eines Schlages geht über die Beinarbeit, über die Fußarbeit. Und das ist dann auch so eine Geschichte, doppelhändige Rückhand, muss man dann noch den einen Schritt schneller sein, um hinter den Ball zu kommen. Und deswegen ist vielleicht auch Alexander Zverev so gut mit der Rückhand, weil er halt auch sehr, sehr fix ist, beziehungsweise für seine Größe ungewohnt wendig ist dann auch.
Ja, und er hat natürlich auch früh damit angefangen. Das dürfte auch ein Unterschied sein, denn das andere, was Federer ja in der Antwort angesprochen hat, ist dieses, wenn man so und so viele Schläge in diese Seite bekommt oder in die Rückhand bekommt, dann nimmt man ja fast automatisch an Level oder nimmt das Level fast automatisch zu. Und bei einem Berrettini ist es ja so, eben er bekommt ja nicht Schläge von dir oder mir in die Rückhand, sondern eben von Federer, von Djokovic, von Nadal. Irgendwas muss da schon passieren. Vor allem, wenn man so eine Arbeitsethik wie er hat und wenn man besser wird und wenn man an Level gewinnt, wie er es das ganze Jahr aber gemacht hat, dann sind die Chancen wahrscheinlich nicht schlecht, dass sich die Rückhand verbessert. Und dann bleibt noch die Frage, was ist mit dem Return? Aber wir hatten es auch schon mal angesprochen, wenn das beide sich sagen wir auf Top-20-Niveau heben kann, dann ist er einer, dem sicherlich durchaus jemand sicherlich durchaus Chancen geben kann, dass er mal ein ganz großes Turnier gewinnt.
Und wie gesagt, Aufschlag und Vorhand sind Weltklasse, und mit denen kann er solche Turniere spielen, wie zum Beispiel die US Open, die so fantastisch für ihn waren. Wir wollen ihn nicht in irgendeiner Weise in Sack und Asche reden, aber es scheint so zu sein, dass er dieses Jahr bei diesen ATP-Finals noch etwas überfordert ist. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss oder so. Er ist außerhalb der Top 50 angefangen in diesem Jahr. Niemand hätte damit gerechnet. Roger Federer hat das gesagt. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass er bei diesen ATP-Finals sein wird. Und von daher, wer dabei ist, der hat es sich auch verdient. Und so hat es sich auch Matteo Berrettini verdient. Über die Konstellation, wie es jetzt in der Gruppe ist, sprechen wir gleich, wenn wir über das Djokovic-Team-Match dann noch sprechen. Wir haben auch in der Nachmittagssession dann noch einen Doppel gesehen. Hier haben die quasi Hometown Heroes, Rajiv Ram und Joe Salisbury. Rajiv Ram kommt aus den USA. Joe Salisbury ist der einzige Brite hier. Gegen Ivan Dodig und Filip Polášek gewonnen mit 3-6, 6-3 und 10-6 im Match-Tiebreak. Im zweiten Satz gab es dann eine kontroverse Situation, wo Rajiv Ram und John Salisbury bei Satzball sich so ein bisschen verschiezt fühlten von Carlos Bernardes, von dem Schiedsrichter, aber sie haben diese Wut auf Bernardes so ein bisschen umgemünzt dann in positive Energie, und sie sind noch drin in diesem Rennen, und mal schauen, wie es dann aussehen wird am Ende. Auch über das andere Doppel sprechen wir gleich, was es dann heute Abend gegeben hat. Das war der erste Teil, den wir haben. Wir können im ersten Teil jetzt nochmal gerade besprechen, dass es heute Nachmittag dann nochmal eine kleine Breaking News gab bei den Damen, jetzt die nichts mit den Herren zu tun hat. Dominika Cibulkova, die 2016 die WTA-Finals gewonnen hat und mal Top-5-Spielerin war, hat heute ihren Rücktritt bekannt gegeben. Sie hat seit den French Open kein Match mehr gespielt und war ja sowieso schon so ein bisschen untergetaucht die letzten Monate. Und das hat das jetzt zusammen mit einer Buchvorstellung bekannt gegeben, dass sie nicht mehr dabei sein wird. Ich erinnere mich an diese 2016 ATP-Finals, WTA-Finals im Finale gegen Angelique Kerber sehr gut, weil Kerber damals sehr gut gespielt und Dominika Cibulkova war noch ein bisschen besser damals.
Ja, ist eine spannende Spielerin. Und was von ihr in Erinnerung bleiben wird, und das weiß sie selber, ist ihre Körpergröße. Sie waren ein Stück kleiner als die meisten Spitzenspielerinnen. Und trotzdem, alleine aufgrund ihrer Attitüde, war sie häufig in der Lage, das zu kompensieren. Es gab Matches, wo sie recht chancenlos war, weil ihr Aufschlag zu angreifbar war. Aber es gab eben auch viele Matches, wo sie in der Lage war, von der Grundlinie unglaublichen Druck zu gehen. Und sie war eine, die gegen viele gute oder viele großartige Spielerinnen oder viele der Spielerinnen, die so ein bisschen auch das Tennis dominiert haben in den letzten 10, 15 Jahren, war sie häufig in der Lage, sehr gute Leistungen zu bringen. Sie hat die nicht alle gewonnen, auch weil sie ab und an mal Nerven gezeigt hat, aber da ist schon einiges Spektakuläres bei rumgekommen. Und natürlich, und das hat sie dann auch in einem Abschlussinterview mit der WTA nochmal erwähnt, war sie eben auch eine, die so ein bisschen bekannt wurde für ihr Leben neben dem Court. Ihr Spiegel ist ja sehr bekannt in ihrem Aufzug, das spricht sie in dem Interview auch nochmal an, sagt, hey, ja, ich habe einen Spiegel im Aufzug und da mache ich sehr gerne Fotos und die stellt sie auch sehr gerne online und sie hat sehr gerne Klamotten und überhaupt steht sie eben wirklich gerne in der Öffentlichkeit und das scheint sie jetzt generalstabsmäßig auch geplant zu haben, eben ihren Abschied in die Öffentlichkeit hinein. Sie sagt, dass sie dem Tennis auch verbunden bleiben wird. Sie hat eben das Buch jetzt rausgegeben, was übrigens auch irgendwann auf Englisch erscheinen soll, wen es interessiert, und dass sie sich in eine Akademie eingekauft hat, auch eine relativ bekannte Akademie in, glaube ich, Bratislava ist das, wo einige bekannte Spieler und Spielerinnen auch unter Vertrag sind. Die trägt jetzt ihren Namen, also Cibulkova wird sicherlich nicht aus der Öffentlichkeit verschwinden und war eben wirklich eine, die wohl ein ziemliches Maximum aus dem rausgeholt hat, was ihre Karriere ihr so angeboten hat.
1,60 Meter war sie groß und hat damit, wie gesagt, wahrscheinlich wirklich das Maximum rausgeholt. Sie war mal im Halbfinale bei den Australian Open. Gegen Nali, genau damals. Und hat diverse Viertelfinals auch bei den Grand Slams erreicht. Das war die Nachricht zu Dominika Cibulkova. Wir werden uns gleich nochmal melden mit der Abendsession, die es dann heute Abend gegeben hat, mit dem Match zwischen Novak Djokovic und Dominic Thiem und dann natürlich dann auch dem Doppel, was es heute gegeben hat. Das gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Wir wollten das Beste zum Schluss hier noch machen. Deswegen kommen wir jetzt zur Abendsession des heutigen Tages. Und die hatte es in sich. Wir sprechen nicht übers Doppel, jedenfalls erstmal nicht. Wir sprechen gleich noch übers Doppel. Wir müssen als erstes über das Einzel sprechen. Novak Djokovic traf auf Dominic Thiem. Und Philipp, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir heute ein spannendes Match sehen können. Das Head-to-Head steht klar für Novak Djokovic. Aber Dominic Thiem hat gegen Roger Federer so eine überzeugende Leistung gebracht, dass ich dachte, vielleicht geht was.
Ja, wir hatten ja einen Leistungssprung auch von ihm einfach gesehen in den letzten Monaten. Und dazu kam, dass wir wissen, gute Matches entstehen häufig, wenn Djokovic von offensiv extrem starken Spielern gefordert wird. Und das ist Thiem natürlich. Dass es dann aber am Ende so kommt, das ist natürlich nie abzusehen, also nicht vorauszusehen. dass es dann so spektakulär wird. Und dieses Match gehört sicherlich zu den spektakuläreren des Jahres und vermutlich auch zu den spektakulären, die wir hier in den letzten Jahren in London gesehen haben.
Ich habe es dir eben schon im Vorgespräch gesagt, ich bin jetzt seit 3 Jahren bin ich jetzt hier und es war das beste Match, was ich bislang gesehen habe. Wir müssen darüber sprechen. Wir müssen über dieses Match sprechen, was so unglaublich gut gewesen ist, weil Dominic Thiem hat dieses Match gewonnen gegen Novak Djokovic mit 6-7, 6-3 und 7-6. Und das Match verdient es, dass wir ein bisschen mehr darüber sprechen und ein bisschen länger darüber sprechen. Lass uns gleich in den ersten Satz gehen, weil, also 2 Dinge sind sicher. Wir haben eine fantastische Rückhand von Dominic Thiem. Wir haben fantastische Defensive von Novak Djokovic. Wir haben allerdings auch gesehen, dass Dominic Thiem im Match gegen Roger Federer immer wieder versucht hat, seine Vorhand einzusetzen, seinen stärkeren Schlag einzusetzen, beziehungsweise den, mit dem er die Punkte machen kann. Das hat er heute am Anfang, beziehungsweise im ersten Satz, gar nicht so gut geschafft, aber er konnte mit seiner Rückhand unglaublich gut dagegenhalten gegen einen Novak Djokovic, der zu dem Zeitpunkt zwar schon seine gute Defensive brachte, aber noch nicht zu 100% sein absolutes Best-Tennis rausgebracht hat, obwohl er einen immer wieder mit offenem Mund dastehen ließ, fand ich jedenfalls.
Ja, was mir so aus dem ersten Satz geblieben ist, waren die zahlreichen Konter von Djokovic in die Vorhand von Thiem hinein. Da hatte Thiem es noch nicht ganz perfekt geschafft, die Vorhand einzusetzen, wie sie ihm dann nachher gelang. Und Djokovic eben war der König des Konters zu dem Zeitpunkt und hat ihn perfekt in die Vorhand von Thiem hineingekontert, der, das muss man sagen, da schon versucht hat, das Match in die Hand zu nehmen, da schon ja seine im Momenting Stärken ganz klar gezeigt hat, aber Djokovic vielleicht noch nicht zur absoluten überragenden Leistung gezwungen hat, weil Djokovic da noch eine Öffnung gesehen hat, wie er Thiem auskontern kann. Und man kann jetzt zurückblicken und fast sagen, vielleicht der erste Satz, obwohl er lang und ziemlich spektakulär war, war sogar der in Anführungszeichen Schwächste von den dreien. Und das heißt was, denn alle 3 Sätze hier waren auf höchstem Niveau, aber es war noch ein bisschen Abtasten im ersten Satz, bevor dann eben die Zone aufgemacht wurde in den Sätzen 2 und 3 für Thiem.
Und das Ding ging in den Tiebreak, der Satz ging in den Tiebreak, weil beide haben ihre Aufschlagspiele gehalten und das nicht immer ganz zu 100% souverän, aber sie haben es gehalten und sie sind in diesen Tiebreak gegangen. Und den Tiebreak, einen spektakulären Tiebreak, hat Novak Djokovic mit 7-5 gewonnen. Und ich habe gedacht, er hat Dominic Thiem gebrochen mit diesem Match. Wir haben es so häufig gesehen, solche Matches, einen wunderbaren ersten Satz, der in Anführungsstrichen Außenseiter hält super mit, macht selber oder hat selber Akzente gesetzt, aber kann diesen Druck nicht aufrechterhalten im zweiten Satz und würde dann eingehen. Das haben wir so häufig auch bei Djokovic-Matches gesehen, weil er mit dieser Unnachgiebigkeit die Defensive anbringt, dass man einfach irgendwann ja zusammenklappt, so ein bisschen wie ein Kartenhaus zusammenfaltet. Und das hatte ich nach dem ersten Satz den Eindruck. Ich habe gedacht, 6-2 Djokovic geht der zweite Satz aus.
Nun, wir haben ja im Laufe des Matches gesehen, dass Thiem dafür auch nicht gefeit ist. Er war in Situationen später im Match, wo ihm die Nerven durchgegangen sind oder wo er eben das extrem hohe Niveau nicht mehr halten konnte. Und daher war es durchaus, glaube ich, fair anzunehmen, dass das genau hier passieren würde. Aber er hatte schnelle Break bekommen im ersten Spiel. Es war unter Mithilfe von Djokovic, das glaube ich kann man so sagen. Aber das Beeindruckende war dann, dass er dieses Break durch den Satz transportiert hat. Und das ist etwas, was er durchaus gegen den besten Return-Spieler aller Zeiten, glaube so können wir Djokovic durchaus nennen, erstaunlich ist, wie Thiem das gelungen ist, eben starke Aufschläge, Court immer wieder geöffnet und dass er dann hingegangen ist und mit seiner Vorhand dann auch immer stärker den Court öffnen konnte und eben die entscheidenden Winner setzen konnte.
Dominic Thiem, du hast es gesagt, konnte im zweiten Satz das Break transportieren. Er hat super aufgeschlagen. Er hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen von den Returns von Novak Djokovic. Er konnte mit seiner Rückhand immer wieder dann auch die Linie entlang schlagen. Novak Djokovic hat hinterher im Postmatch gesagt oder beziehungsweise in der Pressekonferenz gesagt, er hat auf einem anderen Level gespielt. Lass uns mal gerade reinhören, was Novak Djokovic in der Pressekonferenz gesagt hat.
It's hard to judge by today's match. I mean, I don't think I've experienced too many matches like this where my opponent just goes for every single shot. I mean, it was unbelievable. In some stages, it was just incredible that he was just literally smacking the ball as hard as he can and he was going in. So it's really hard to say. You know, of course, his level is super high. I mean, this today was unbelievable. But whether he can keep that up, you know, every match, if he does, chapeau, you know. I mean, there's not much you can say. I mean, for sure, he's playing great tennis.
Ja, Djokovic sagt, wenn er dieses Level halten kann, dann chapeau. Aber Er weiß nicht, ob er dieses Niveau halten kann. Er weiß, dass er fantastisch spielen kann, aber er hat heute zwischendurch out of this world gespielt. Gerade im zweiten und dritten Satz hat Dominic Thiem zwischendurch Bälle geschlagen mit der Vorhand, mit der Rückhand. Er ist auf alles drauf gegangen. Er ist wirklich auf alles drauf gegangen, hat ja auch Djokovic gesagt. Er ist auf jeden Ballwechsel drauf gegangen, als ob es sein letzter wäre. Und das ist diesen Mut zu haben. Also diesen Mut muss man erstmal aufbringen dann ja auch gegen dieses Spiel.
Ja, und der Kunst oder die Kunst von Djokovic ist es ja eben, die Prozente zu spielen. Er macht es vielleicht wie niemand anders im Tennis. Er weiß, dass wenn er so, wie er es geschafft hat, in diesem Match spielt, dann gewinnt er normalerweise 8 von 10 von diesen Matches. Und daher, obwohl er offensichtlich angefressen war, konnte er, denke ich, akzeptieren, dass er hier eben gegen einen verloren hat, der auf höchstem Niveau gespielt hat. Und ich denke, da können wir dann auch nochmal das bisher spektakulärste Match der beiden in diesem Jahr herausholen, das Halbfinale der French Open. Natürlich ganz andere Bedingungen gewesen, hat sich aber 2 Tage gezogen, Sand, Regen war involviert etc. Aber da hat Thiem ja damals dann auch gezeigt, dass er in der Lage ist, eben über einen sehr, sehr langen Zeitraum diese Hochrisikoschläge gegen Djokovic zu gehen. Und das ist ja die große Kunst. Und er hat es damals geschafft und ich glaube, da konnte er dann heute auch nochmal drauf zurückgreifen.
Im dritten Satz konnte Dominic Thiem den Aufschlag durchbrechen von Novak Djokovic zum 3-1, verlor den aber sofort wieder zu 0. Und von da an war es an ein Spiel, das erstmal relativ früh entschieden wurde, jedenfalls in den Aufschlagspielen. Es ging bis zum 5-4 bzw. 5-5. Das 6-5 konnte Thiem dann auch noch machen. Das 6-6 konnte auch Djokovic machen, aber dann gab es den Tiebreak und der war fantastisch. 4-1 lag Novak Djokovic in Führung. Und ich glaube, die Situationen, in denen er einen Tiebreak mit diesem Stand im Entscheidungssatz abgibt, die können wir an einer Hand abzählen. Sowas passiert eigentlich nicht.
Ich würde sagen, die ganze letzte Viertelstunde war spektakulär. Eben, Djokovic hatte das Break dann aufgeholt, war dann herangekommen oder war dann sogar vorbeigezogen an Thiem. Er hatte auf 5-4 gestellt bei eigenem Aufschlag. Thiem servierte, stand 30-30. Djokovic hat unglaublich viele Bälle in den Ballwechsel aus der Defensive ausgegraben und Thiem zieht eine Vorhand ins Feld. Und der Schiedsrichter sagt erstmal, die ist im Aus. Und dann kommt das Hawkeye, sagt, die ist auf der Linie drauf. Und danach entwickeln sich noch 2, 3 andere wirklich spektakuläre Ballwechsel. Sofort nimmt Thiem Djokovic den Aufschlag ab. Djokovic kommt zurück, holt sich den Aufschlag von Thiem, geht dann eben mit den von dir beschriebenen 4-1 in Führung im Tiebreak. Sagt jetzt im Nachhinein, hat dann zu defensiv gespielt. Aber da muss man eben auch sagen, Thiem hat weitestgehend fehlerfrei gespielt. Fehlerfrei bei dem Risiko, was er gegangen ist. Und das waren ja beeindruckende 15 Minuten, wo wir alles gesehen haben, was Thiem mittlerweile kann. Dass er eben nicht immer nur der Hau drauf ist, sondern dass er ja ein Hochrisikospieler ist, der aber die Fähigkeiten hat, eben dieses hohe Risiko zu gehen.
Wir haben zwischendurch, habe ich gelesen, dann auch in den sozialen Medien, man, Thiem macht so viele Fehler mit der Vorhand. Auch ich habe gedacht, ja, er überreißt ein paar. Aber du hast es gerade gesagt, das Risiko, was er gegangen ist, er musste dieses Risiko gehen. Er musste dann auch damit rechnen, dass er zwischendurch einfach ein paar Fehler bekommt. Weil mit abwartendem Tennis, dann spielt er Djokovic die Bälle rein und der kann noch anfragen, welche Seite er denn gerne haben möchte, Thiem. Und das wäre nicht gegangen. Er musste dieses Risiko eingehen. Risiko ist mit Fehlern verbunden. Die Fehler hat Thiem gemacht, aber den letzten Fehler hat er nicht gemacht. 7-5 im Tiebreak. Und man kann nur den Hut ziehen, weil was Dominic Thiem inzwischen auf Hardcore zu leisten imstande ist, das ist ganz oben, im ganz obersten Regal inzwischen. Indian Wells gewonnen. Er hat jetzt hier Novak Djokovic, Roger Federer hintereinander besiegt. Passiert auch nicht jedem.
Ja, und da muss man dann eben auch sagen, dass der letzte Punkt an sich auch nochmal spektakulär war. Es sah so aus, als hätte Thiem ein Ass geschlagen und dann kam das Hawkeye und was war da draußen? Millimeter vielleicht?
Millimeter.
Und trotzdem gewinnt Thiem dann noch den Punkt und fällt auf den Boden und ich glaube, das kann man ihm auch vergönnen. Und du hast seinen Hardcore-Sieg in diesem Jahr angesprochen. Er hatte ein bisschen Pech, er war bei den beiden Grand Slams nicht fit, bei den beiden Hardcore-Grand Slams und hat dann aber das Masters-Turnier in Indian Wells gewonnen. Was allerdings wirklich ein sehr langsamer Hardcourt ist, wo der Ball hoch abspringt. Und dann kommt er aber über den Winter oder sagen wir über den Spätherbst, den wir uns jetzt befinden, hin und spielt auf ganz anderen Hardcourt-Belegen auch eine andere Art von Tennis, wo er sich gar nicht mehr eben auf diese Physis so sehr verlassen muss, sondern darauf, dass er in der Lage ist, zum Beispiel die Linien entlang zu gehen auf hohem Niveau. Und das war es ja heute. Gegen Djokovic kann er nicht einfach nur cross, cross, cross gehen. Das haben schon genug versucht, sondern er geht die Linien entlang. Und ja, klar, dabei können die Bälle auch mal rausgehen. Aber häufig genug gingen sie eben heute, gerade mit der Vorhand, die Linie entlang. Und da hat er es dann geschafft. Und das war dann der große Unterschied.
Wir werden das Viertelfinale haben, Novak Djokovic gegen Roger Federer. Weil der Sieger geht ins Halbfinale, der Verlierer ist draußen. Damit habe ich vor dieser Woche nicht gerechnet.
Nein. Und die Frage ist natürlich, wen bevorteilen wir jetzt? Ich hätte heute vor dem Match gesagt, ja, ganz klar Novak Djokovic. Aber das wird schon ein bisschen an Djokovic gefressen haben. Und Federer wird sich darüber gefreut haben, wie das hier heute Abend ausgegangen ist und sich sicherlich was ausrechnen. Ich kann mir vorstellen, es würde ihm extrem gut gefallen, wenn er Djokovic besiegen könnte am Freitag?
Donnerstag.
Am Donnerstag, ja.
Djokovic hat auch keine serbischen Fragen zugelassen jetzt in der Pressekonferenz. Der war richtig angefressen.
Ja, es war auch eine bisschen komische Situation. Er wurde eben vorher vom serbischen Fernsehen interviewt und dann kamen englische Fragen. Es waren recht wenige, weil er so schnell ausgerufen worden war. Und dann sagt die Dame von der ATP jetzt noch die serbischen Fragen und Djokovic steht einfach auf und geht. Selten von ihm gesehen. Er ist eigentlich wirklich super freundlich, was die Medien angeht. Keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Aber die Stimmung war nicht die beste.
Die Stimmung war wirklich nicht gut. Wie gesagt, Dominic Thiem steht im Halbfinale. Der Sieger aus Novak Djokovic gegen Roger Federer am Donnerstag zieht auch ins Halbfinale ein. Wir wissen es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir müssen es sehen. Es war ein ganz, ganz fantastisches Spiel. Wir können noch aufs Doppelgerade eingehen. Wir haben heute Lukas Kubot gehabt und Marcelo Melo. Die haben verloren gegen Raven Klaassen, Michael Wienes mit 3:6 und 4:6. Raven Klaassen, Michael Wienes stehen im Halbfinale. Lukas Kubot, Marcelo Melo werden in der nächsten, am Donnerstag, dann ein Entscheidungsspiel haben gegen Rajiv Ram und Joe Salisbury um den zweiten Platz wie im Einzel. Allerdings wird der Fokus eher auf Djokovic gegen Federer liegen. Das ist jetzt meine Bold Prediction für diesen Tag. Nur Dominic Thiem hat hier eine einwandfreie, eine fantastische Leistung abgeliefert und wir können ernsthaft nur den Hut ziehen. Das war ja bislang mit die beste Performance in diesem Turnier. Wir können jetzt nochmal gerade ein Power-Ranking aufstellen, so nach den ersten drei Tagen. Thiem muss inzwischen an der Spitze sein.
Ja, wahrscheinlich Thiem, Djokovic, Zverev, einfach weil wir Zverev bisher nur einmal gesehen haben und die anderen beiden eben zweimal gesehen haben. Das Niveau war extrem hoch von Djokovic und er hätte heute wahrscheinlich sehr viele Spieler geschlagen. Für Thiem hat es heute nicht gereicht und Thiem ist eben auch zuzutrauen, im Moment ganz verschiedene Spieler hier zu schlagen. Ich denke, er würde im Moment gegen jeden anderen Gegner außer Djokovic als Favorit ins Match gehen. Wenn er jetzt im Finale auf Djokovic trifft, dann denke ich, wäre er trotzdem wieder der Außenseiter, einfach weil Djokovic dann natürlich mehr Erfahrung hat. Aber gegen jeden anderen Spieler, denke ich, wäre er im Moment hier der Favorit.
Viele Leute werden sich wünschen, dass wir das Spiel nochmal im Finale sehen. Mal schauen, wie es noch läuft. Morgen werden wir den Tag haben mit Alexander Zverev gegen Stefanos Tsitsipas. Daniil Medvedev wird morgen spielen gegen Rafael Nadal. Natürlich wird es auch noch Kevin Kravitz und Andreas Mies geben gegen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut. Das werden wir morgen erleben, beziehungsweise heute, wenn ihr das hört. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben einen unglaublichen Tag erlebt hier in London in the O2. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes. Folgt uns auf Twitter und Facebook. Dann machen wir morgen auch quasi wieder einen Live-Ticker beim Spiel von Alexander Zverev. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.